Und da sind die, und es gibt so, wir nennen das in der Hundeausbildung ganz, nennen das erlernte Hilflosigkeit. Die bleiben dann einfach an Ort und Stelle und ergeben sich ihrem Schicksal. Also ja, auch das gibt es. Und deswegen achtet darauf, dass ihr eine gute Leinenführigkeit habt beim Hund. Also definitiv nicht im Wald ohne Leine laufen, in der Hoffnung, dass sich der Hund, wenn der Hund abhaut, sich nicht irgendwo verheddert. Definitiv eine Leine dran lassen. Aber das ist, ja, das ist schon, das ist schon Hardcore, wenn man sowas hört. Und die, praktisch auch die Hunde, die ihr mit Leine gesucht habt, habt ihr schneller gefunden als die ohne Leine, oder?
Kam ganz drauf an. Also es gibt tatsächlich Beispiele, wo ich Hunde mit Leine gesucht habe, die ich nicht gefunden habe,
Ja.
wo dann aber auch später wieder aufgetaucht sind, wo die Leine dann entweder ab war oder die Leine durchgebissen war. Das hatten wir auch, aber das war oft so das Problem, wenn die hatten auch teilweise Leinen aus Metall, also gerade wo das erste Stück Metall war, hatte
Ja.
der Hund keine Chance, das
Ja.
durchzubeißen. Dann hatten wir Hunde, die ein Geschirr an hatten. Das ging, also die hatten wir auch, die haben wir auch teilweise nicht gefunden, weil sie halt noch frei waren. Und die waren dann irgendwann nach 2, 3 Wochen so dünn, dass die aus dem Geschirr rausgeschlüpft sind. Das hatten wir auch. Und dann sind die quasi ohne, also die sind irgendwann wieder aufgetaucht nach 2, 3 Wochen, kamen die wieder angelaufen und dann haben die wieder da gestanden oder wurden dann 10 Kilometer weiter gefunden. Anderes Beispiel, wir hatten auch Hunde ohne Leine, die wir in relativ umliegender Nähe gefunden haben. Wir haben auch teilweise Hunde in 25 Kilometer Umkreis gefunden. Da war dann aber meistens eine Sichtung dazwischen. Also da hieß es, der Ort, wo er weggelaufen ist, dann sind wir beispielsweise, entweder wurden wir direkt gerufen, wir sind dahin gefahren, sind geflogen, oder es hieß dann, ja, wir haben schon alles abgesucht, der Hund ist nicht da. Und dann habe ich immer gesagt, okay, wenn ihr da schon wart und der Hund ist ohne Leine unterwegs, dann wartet mal mindestens 1, 2 Tage, weil die meisten tauchen in den ersten 1, 2 Tagen auf. Das ist wie bei den Bauhunden, ne? Die kommen irgendwann
Ja.
wieder aus dem Bau raus und dann ist gut. Aber wenn es dann nicht der Fall war, dann gab es oftmals eine Sichtung und dann sind wir sofort angerufen worden, wir haben eine Sichtung. Und dann sind wir geflogen und dann waren wir aber auch teilweise von den ersten Orten, wo die weggelaufen sind, bis dahin. Also wie gesagt, 20, 25, 10, 5 Kilometer war Standard. Also da haben wir dann die teilweise auch gefunden und wir sind geflogen oder ich bin dann geflogen oder jetzt auch mit dem Team, wir sind geflogen. Der Hund lief auf einmal beim Flug übers Feld, haben wir gefunden. Der war mitten im Wald irgendwo unterwegs. Wir sind dann Wald abgeflogen, dann lief er irgendwo auf so einem Forstweg oder sowas bis hin zu, er hat einfach an einem Baum gelegen und gepennt.
Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen besser. Wie kann ich mir so eine, also wie kann ich mir so eine Suche noch mal genauer vorstellen? Also ich rufe dich jetzt an, mein Hund ist weggelaufen, du kommst jetzt zu mir gefahren, ich sage, er ist hier vom Haus weggelaufen, fliegst dann direkt überm Haus los, wenn du jetzt direkt da bist, oder wie ist so eine Herangehensweise an so eine Suche?
Also grundsätzlich habe ich das erstmal so gemacht, wenn die Leute mich angerufen haben, habe ich erstmal diese Basics abgecheckt oder check
Ja.
die heute auch immer noch ab. Also selbst wenn ich jetzt morgen einer anruft, sage ich, okay, Ruhe bewahren. Erste Frage, was ist es für ein Hund? Ich muss wissen, von welcher Größe reden wir
Ja.
hier? Welche Drohne setze ich ein? Da setzen wir die mit der höchsten Auflösung ein, wenn es wirklich ein sehr, sehr kleiner Hund ist, ja? Punkt 2. Ich prüfe erstmal, muss ich irgendwas erfüllen, um da zu fliegen? Es kann ein Flughafen in der Nähe sein. Es kann eine Kontrollzone in der, also ist ja ein Flughafen. Es kann eine Restricted Area von Militär in der Nähe sein. Das checke ich direkt ab am Computer. Das sehen wir dann direkt. Ich gebe einen Standort ein und dann sehe ich, ist da was? Muss ich jemanden anrufen, ja oder nein? Nächste Frage, wurden die Maßnahmen schon gemacht? Das heißt, liegt da eine Decke? Ist der Jäger informiert? Ist die Polizei informiert? Ist das Tierheim drumherum informiert? Dass die Person, falls es noch nicht gemacht hat, parallel schon was zu tun hat und ich in der Zeit sage, okay, ich melde mich gleich nochmal zurück. Ich habe jetzt erstmal alle Infos plus Standort, wo er weggelaufen ist. Checke das und oft sind Sachen dabei, oh nee, da habe ich noch nicht angerufen. Dann mach das jetzt mal. Ich check gerade und dann melde ich mich nochmal an. Dann rufe ich die halt nochmal an und sage, okay, ich habe das jetzt geprüft. Wir können da fliegen oder ich habe die Freigabe geholt. Wir kommen dahin. Kein Problem. Wenn es jetzt aktuell zu weit weg ist, gucke ich in meinem Netzwerk, wer hat Erfahrung, wen kann ich hinschicken, wer hat Zeit, da haben wir immer jemanden. Oder wir fahren dann im Endeffekt selbst, wenn es hier jetzt irgendwie im Umkreis ist. Equipment ist vorbereitet, Equipment ist geladen, wir kommen zu der Person. Erstmal ganz ruhig, ne? Wir lassen uns nochmal genau erklären, wo ist er weggelaufen. Wenn er jetzt mitten in der Stadt weggelaufen ist, checken wir das auch vorher ab. Weil mitten in der Stadt einen Hund zu suchen, brauchen wir gar nicht zu machen. Das ist, hatten wir auch schon ganz oft Anfragen von Katzen, nicht Hunden, aber Katzen, in so Strebergartensiedlungen. Habe ich gesagt, die kann in jedem Loch sein, es macht gar keinen Sinn, da zu suchen. Ja? Ein Hund in der Stadt wird zu 99%, auch wenn er mit Leine unterwegs ist, innerhalb von ein paar Stunden gefunden. Das war auch immer so. Deswegen wägen wir da erstmal ab. Oftmals sind es aber die Hunde, die dann beim Spaziergang außerhalb der Stadt, irgendwo am Park mit Waldverbindung oder beispielsweise halt auf dem Dorf irgendwo auch beim Spaziergang weggelaufen sind oder halt auch teilweise Jagdhunde, die mit Leine weg sind oder sonstiges. Und das checke ich ja vorher alles schon ab. Das heißt, ich weiß schon, auf was ich mich einstelle, auf was wir hier durchführen müssen. Und dann wissen wir hier ja im Büro schon, was können wir planen, welche Waldgebiete kommen denn überhaupt in Frage, die wir fliegen, weil offenes Feld zu fliegen, sag ich ganz ehrlich, da stelle ich mich einmal hin, drehe die Wärmebildkamera, weiß ich, ob da ein Hund ist, habe ich 300, ich sage jetzt einfach mal so eine Fläche bei mir im Revier, Felderfläche frei, 100, 200 Hektar, gucke ich einmal von links nach rechts, dann würde ich da im Prinzip alles sitzen sehen
Ja.
und wenn da was ist, gucke ich es mir nochmal ganz genau an. Wir konzentrieren uns wirklich auf den Wald, weil auf dem Feld würde er gesehen werden, auf dem Feld sehen wir ihn relativ schnell, da ist er auch frei. Das wäre auch im Endeffekt nicht schlimm, wenn er mit Leine weg wäre. Also wir konzentrieren uns auf den Wald vom Startpunkt oder dem letzten Punkt der Sichtung und fliegen dann systematisch diese Waldgebiete ab. Und dann gehen wir quasi von diesem Bereich nach links, nach rechts und nach vorne. Also wir gucken quasi, dass wir so sinnvoll wie möglich, wie der Hund, ist reine Spekulation, wie der Hund laufen
Ja.
könnte, auch läuft. Ne? Das heißt, was ich auch, das ist auch so ein Gedanke des Jägers, ich gucke tatsächlich auch auf den Wind und gucke, von wo kommt der Wind? Weil ein flüchtender Hund, ist immer noch ein Tier, ne, hebt auch die Nase beim Laufen,
Ja.
um auch Gefahr zu wittern. Und deswegen, und so denk, hat mir auch schon öfter mal geholfen, muss ich ehrlich sagen, dass ich die richtige Richtung gefunden habe. Also ich gucke, wo kommt der Wind her? Wo ist das nächste Waldgebiet? Der Hund läuft wahrscheinlich mit Nase gegen den Wind. Also fliege ich das Gebiet ab und orientiere mich dann je nach Wind in die Ostrichtung, in die Westrichtung oder in Nord- oder Südrichtung. Und das hat mir oft geholfen, dann die Hunde von da aus im Umkreis von XY, das kann man wirklich nicht sagen, teilweise war es sehr, sehr weit. Und da ist oft die Frage, ja, wann hörst du denn auf? Das ist auch so ein bisschen im eigenen Ermessen des Piloten. Also wenn ich wirklich sage, ich bin diese Bereiche mit gutem Gewissen abgeflogen. Ich habe auch schon Bereiche aufgehört, wo ich sage, wir sind jetzt hier 10 Stunden geflogen. Wir haben hier 1000, also wirklich 2000 Hektar abgedeckt. Ja, hier ist kein Hund. Da war da auch kein Hund. Also,
Ja.
dass wir was übersehen, kann immer vorkommen. Ich will nicht sagen, dass wir allwissend sind oder man wird auch mal müde oder sonstiges und in dichten Fichtenbeständen. Aber mit der heutigen Technik, mit der modernen Technik, ist es eigentlich fast unmöglich, was zu übersehen. Und dann waren die Hunde auch nicht da. Ich hatte mal ein Beispiel in der Eifel, da war Sturm, Regen, beschissenstes Wetter. Ich habe ein Riesengebiet abgeflogen, hügelig, Berg- und Talfahrt. Etliche Kilometer abgeflogen und dann war eine Autobahn dazwischen. Und er hat mir gesagt, wo ich absuchen soll in diesem Revier, war auch ein Jagdhund auch mit Leine weg. Und er hat gesagt, du pass auf, wir brechen ab, kommt morgen nochmal, wir sind nächsten Tag gekommen, haben noch einen anderen Teil abgeflogen in die andere Richtung, wo er ihn vermutet hat. Auch nichts. Und einen Tag später sind sie spazieren, also haben sie nochmal gesucht, sind sie spazieren gegangen auf die andere Seite der Autobahn und da haben sie ihn gefunden, 500 Meter im Wald. Hat noch gelebt, Gott sei Dank, alles gut, hat mit Leine gehangen. Da sind wir halt einfach nicht geflogen. Das heißt, irgendwann sagt sowohl das Herrschen als auch wir können nicht halb Deutschland abfliegen jetzt, um den
Ja.
Hund zu suchen. Wir suchen jetzt mal den Hauptbereich ab. Das geht auch hier für die Leute einfach. Wir haben alles Mögliche getan, dass er zumindest mal hier nicht ist. Und wenn er hier nicht ist, dann gehen wir mal davon aus, weil er durch so viele Wälder durch muss, dass er frei läuft.
Ja.
Weil dass ein Hund durch einen dichten Bestand mit einer Leine läuft, fast unmöglich. Also das kann der mal ein paar hundert Meter machen, aber irgendwann hängt er. So, und das habe ich auch ganz oft festgestellt, dass ich dann auch teilweise, ich nicht mit der Drohne, sondern die Leute, die durchgelaufen sind, irgendwann das Geschirr oder die Leine gefunden haben und dann wussten wir, der Hund ist frei. Also das sind so Themen oder so mein Vorgehen bei einer Hundesuche. Nur
Das ist
Erfahrungswerte, gibt es
ja, aber es ist
kein richtig oder
das selbst
falsch.
für mich, auch für mich selber als Hundetrainer, sehr, sehr interessant, auch zu sehen, gerade diese Verhaltensweisen, auch wie du das gerade sagst. Und ich nehme ja jetzt schon in dem Moment schon auch für mich in Zukunft für die Ausbildung mal so ein paar Sachen mit, gerade und an so ein paar Sachen an die Herangehensweise. Also ich finde das ja, das Thema Drohne wird gerade bei mir noch präsenter. Also ich finde jetzt, ich habe jetzt schon gerade so ein paar Sachen, die du gerade so erzählt hast, die mich so oder so schon interessieren, wo ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass bei mir, ich denke, in nicht allzu langer Zeit mit Sicherheit auch eine Drohne einziehen wird, weil ich gerade das Thema auch für die Hundeausbildung sehr, sehr interessant finde, auch das Thema Wärmetechnik und dann vielleicht auch das Thema Hundesuche nochmal mit dazukommt, weil ja, man klammert sich an jeden Strohhalm und ist froh, wenn einem natürlich im richtigen Moment auch richtig geholfen wird.
Da vielleicht ein Punkt zu, was ich jetzt in der letzten, also dieses Jahr vor allem in der Erfahrung gemerkt habe, und da muss man sich auch mal selber, wie soll man sagen, berichtigen. Ich habe die Hundesuchen oft über Tag durchgeführt, früh morgens vor allem, wo ich mich mit denen getroffen habe, damit der Temperaturunterschied im Winter natürlich auch noch gegeben ist. Heute, das habe ich früher immer gesagt, das ist kompletter Schwachsinn und so, aber kennst du den Spruch, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern?
Ja.
Heute würde ich es zu 95%, je nach Temperatur und Wetterlage, nachts durchführen. Wir machen heutzutage, deswegen habe ich auch eben gesagt, dass die Jungs jetzt unterwegs sind. Damals habe ich gesagt, das macht gar keinen Sinn. Mit der heutigen Technik, mit der Nachtsicht, Lampe und so weiter, haben wir natürlich die ganzen Störfaktoren, die uns in der Wärmebildtechnik auch stören. Steine, heiße Wurzeln und so weiter, haben wir alle nicht. Das heißt, wir fliegen nachts, können dann nachts auch sehr gut Wild von Hund unterscheiden. Und Wild ist nachts aktiv. Bedeutet, ein Hund ist entweder gestört vom Wild und ist am Ziehen, weil
Ja.
er natürlich auch hört und guckt und alles, oder er liegt, während das ganze Wild drumherum zieht. Das ist für uns natürlich auch gut, weil das Wild kommt nachts raus, gerade auf die Bestände, auf die Felder und so weiter. Und wir haben weniger Wild drin. Das heißt, ich fliege über ein Feld, sehe, ah, gut, da stehen 20 Rehe, jetzt gerade zur Winterzeit ein Sprüngen. Und im Wald, paar hundert Meter weiter im Wald, liegt was eingerollt. Gucke, ah, könnte ein Fuchs sein. Ah, ist ein bisschen größer als ein Fuchs. Nachtsicht an. Ah, ist er. Da ist der
Ja,
Hund.
dann ist das Hündchen.
Genau, und so können wir das jetzt im Endeffekt durchführen. Du hast eben noch eine Sache gesagt zur Hundeausbildung. Vielleicht können wir da auch so einen Ausschweif machen. Ich war letztes Jahr, du bist ja auch Jäger,
Ja.
darf man sagen, ne?
Ja.
Ja, wissen die Leute auch, oder?
Ja.
Ja. Wir waren letztes
Ich
Jahr, oder
mach
ich war.
daraus kein Geheimnis.
Nee, ist auch gut so. Ist auch gut
Nö.
so. Ist ja auch ein wichtiges Handwerk, muss man sagen. Also das Thema ist, mich interessiert die Hundeausbildung ja auch sehr. Ich habe da relativ früh auch mit Dennis Pantin ist auch ein
Ja.
Begriff, mit ihm,
Ja, wir haben lange Podcast gemacht zusammen.
genau, mit ihm auch schon viele Tests gemacht, was also Hundeausbildung, gerade Niederwildrevieren angeht. Damals auch mit der Technik, wo ich die Hunde gesucht habe,
Ja.
übrigens. Bis hin zu, ich war letztes Jahr auf der Hegewald-Weltmeisterschaft Deutsch Strata. Und habe das Ganze mit einer Drohne begleitet. Gibt es auch einen Bericht in der Wild- und Hund-Zeitschrift? Ich habe auch ein YouTube-Video darüber gemacht. Hegewald 2024, weil ich einfach mal wissen wollte, ich habe das ja lang begleitet auch, wie kann man einen Hund bei einer Ausbildung unterstützen, um sein Verhalten zu verbessern, in Kombination mit dem Trainer und vor allem sein Verhalten zu analysieren. Da haben wir die wildesten Dinger festgestellt. Das heißt, geh jetzt nur mal auf den jagdlichen Bereich, in den Niederwild, dass wir einfach festgestellt haben aus der Luft, dass der Hund teilweise, wenn er gesucht hat, fünf Hasen oder fünf Fasane überlaufen hat, also eher Fasane dann in höheren, ja, in höherer Vegetation, bevor er mal den einen vorgestanden hat. Und so haben wir das optimiert, dass der quasi diese Zickzack-Suche und so weiter macht. Ganz wilde Dinge habe ich aus der Luft beobachtet und habe da auch ein Video zu gemacht. Also es wird mittlerweile auch in der Hundeausbildung genutzt, um das Verhalten des Hundes zu analysieren. Dennis macht das mittlerweile sehr, sehr viel, ne?
Ja, also ich nutze ja auch die, gerade wenn wir mit den Diensthunden draußen im Feld arbeiten, also wirklich Personen suchen oder halt in solchen Örtlichkeiten, wo wir problemlos fliegen können oder auch dann die entsprechenden Sachen sehen, ist für mich immer hochinteressant, wenn du Hunde hast, die richtig gut mit der Nase suchen, wann die wen wie annehmen. Und wir haben das auch schon ganz oft gehabt, dass Hunde, die so intensiv mit der Nase gesucht haben, drei, vier Mal an der zu suchenden Person vorbeigelaufen sind und ich dann an die Stelle gegangen bin, wo das gewesen ist, und ich da einfach mal so ein bisschen Puder in die Luft gestreut habe und gesehen habe, wie sich letztendlich der ganze Wind verändert. Und dann haben wir uns das nochmal im Endeffekt mit dem Video analysiert. Und dann hast du genau gesehen, wie die Windverwirbelungen sind, wie die Windgeschwindigkeiten sind. Also das ist ein ganz, ganz hochinteressantes Thema. Und dann vor allen Dingen auch nochmal für die ganze Spürhundearbeit und Rettungshundearbeit. Also ich finde gerade dieses Thema Drohne, Verhalten vom Hund mit der Drohne beobachten, ah, das ist mega. Also ich bin ja da total begeistert drüber.
Wir haben auch übrigens sehr viele Rettungshundestaffeln
Ja.
mittlerweile schon ausgestattet und geschult, die das als Ergänzung halt auch nutzen oder zur Unterstützung. Was auch ein ganz interessantes Thema ist, ist, das geht jetzt in alle Bereiche, ist natürlich ein sehr unschönes Thema, aber die Kadaversuche. Das
Ja.
heißt, du findest sowohl tierische Kadaver als auch menschliche noch relativ lange, nachdem sie tot sind. Das heißt, ich hatte gestern ein Beispiel, auch wieder interessant. Ich habe gestern Videos gedreht bei mir für einen YouTube-Kanal, einfach mal so Test überm Schilffeld, weil das war so ein Miscanthus-Grasfeld, bin da drüber geflogen, lag ein totes Reh drin. Sehr abgekommen, mindestens schon vom Verwesungsgrad her, 3 bis 4 Tage tot, wird mir noch als klare Wärmequelle angezeigt. Haben wir jetzt auch im ASP-Geschehen gemerkt, da gibt es mittlerweile auch Studien zu, beziehungsweise Testberichte. Studie ist der Zeitraum zu kurz. Aber der Verwesungsgrad, also wir haben da teilweise schon auch alles, ich habe das teilweise auch bei den Hundesuhren auch schon tote Hunde gefunden. Sehr unschön, auch an Straßenrändern oder sowas, wo dann die Leute nicht Bescheid gesagt haben, wo sie ihn
Ja.
angefahren haben oder sonstiges. Auch das ist tatsächlich möglich. Das heißt auch, um jetzt nochmal aufs schöne Thema zu gehen, auch eine unterkühlte Person gibt noch eine Grundreflexion ab, weil Wärmebildkameras arbeiten ja mit Reflexion. Das wird im Prinzip zurückreflektiert. Und da reicht ein kleiner Temperaturunterschied, vor allem wenn man nachts fliegt. Und ich erkenne die Person trotzdem noch. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Also sowohl für die Hunderettung, für die Menschenrettung, Hundeausbildung, sehr, sehr interessantes Thema, was wir jetzt mit den modernen Drohnen machen können.
Ja, also ich sage ja, ich finde es, ich bin total geflasht davon. Ich sage ja, ich habe nur so ein kleines Teil, so eine kleine DJI-Drohne, günstig geschossen bei eBay. Weil ich fliege nicht so gerne, weil ich immer Schiss habe, dass ich irgendwas kaputt mache. Nee, also ich habe sie schon sehr oft genutzt, gerade die letzten 1,5 Jahre, und ich mag sie in vielen Bereichen absolut nicht mehr missen. Vor allen Dingen, weil, ja, du bekommst halt ein ganz anderes Bild über die Arbeit vom Hund. Über die Arbeit vom Hund, und kriegst natürlich auch ein ganz anderes Bild, wie ein Hund vor allen Dingen auch mit Erfahrung umgeht. Gerade vom jungen Hund zum alten Hund, wie der die Nase einsetzt, gerade wenn man auch mal so ja, gerade Windgeschwindigkeit einzeichnen oder darstellen kann auf der Drohne. Wir haben es dann meistens einfach ich habe es einfach ja, ich habe einfach zwei Bilder übereinander gelegt und das eine einfach durchsichtiger gemacht, wo ich gesehen habe, dass ich einfach weiß, in welche Richtung der Wind kommt, mit Pfeilen angezeichnet. Und für uns hat das für die Ausbildung ja einen riesengroßen Aufschluss gegeben. Also ich finde es, ja.
Was vielleicht für die einen oder anderen noch interessant ist, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ist vielleicht das
Wir haben
rechtliche
Zeit.
Thema.
Ja.
Weil vielleicht sagt der ein oder andere, ja, ist auch ein interessantes Thema. Ihr seid eine Tierschutzorganisation, ihr seid eine Rettungshundestaffel. Gibt ja ein breites Portfolio, was dir zuhört, gehe ich mal von aus.
Definitiv.
Viele fragen, was gibt es da rechtlich zu tun? Also es ist im Endeffekt so, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber grundsätzlich ist das so. Wenn man so eine Drohne fliegen will, jetzt mal wirklich eine Wärmebilddrohne, die sowas auch kann, dann muss man gewisse Anforderungen erfüllen. Ich habe ja eben gesagt, bei meiner Flugplanung gehört in erster Linie mal dazu, zu checken, wo ist der Ort des Fluges, weil der entscheidet darüber, was darf ich und was darf ich nicht. Es gibt da zum Beispiel die Kontrollzonen, die ich eben genannt habe, oder die militärischen Sperrzonen, sogenannte EDRs. Das sind wirklich Tabuzonen, oder in die ich ohne Genehmigung gar nicht reinfliegen darf. Und grundsätzlich ist so der Drohnenführerschein abhängig vom Gewicht der Drohne. Das heißt, da gibt es im Prinzip einen Drohnenführerschein, der jetzt für die Hundesuche ausreichen würde, nahezu, wäre der A1 A3-Schein. Das ist ein Kompetenznachweis, kann man beim Luftfahrtbundesamt machen. Und dann darfst du alle Drohnen bis 25 Kilo fliegen mit einem Abstand von 150 Meter zu Wohngebäuden. Ist aber teilweise nicht umsetzbar, weil du musst ja mal näher an Gewerbegebiete, Städte und so weiter. Dann gibt es den A2-Drohnenführerschein, eine Theorie- und Praxisausbildung, die machen wir zum Beispiel auch mit den Kunden. Und dann darf man diesen Mindestabstand unterschreiten. Zusätzlich muss man sich als Betreiber registrieren und eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist so mal die Pflicht. So, jetzt, wenn ich aber so eine Hundesuche durchführen will und habe einen Flug in der Kontrollzone, dann gibt es da schon Vorgaben, je nachdem, wo das ist. Also ich habe damals auch meine ersten Flüge, wurden natürlich immer direkt kompliziert. Ich hatte mal einen Flug in der Kontrollzone vom Flughafen Luxemburg war das. Und wirklich, ich habe die Felder vor dem Flughafen abgesucht. Das war echt relativ nah am Zaun, wo die Airliner runter sind. Und da habe ich auch schnell gemerkt, dass man, wenn man offen kommuniziert, auch schnell Antworten kriegt. Die waren damals mit dem Drohnenthema noch nicht so bewandert wie heute. Heute haben wir ja diese ganzen Drohnen-Flughafen-Thematik, ne, schlechtes Thema. Aber es reicht da teilweise schon anzurufen und einfach beim Tower, wirklich beim Tower anzurufen und zu sagen: Pass auf, wir sind eine Tierschutzorganisation, wir sind eine Person XY, wir haben einen Hund, der hier weggelaufen ist, jetzt flüchtig, wir wollen ihn suchen. Wir fliegen hier in dem Bereich. Was dürfen wir, was nicht? Und es gibt mittlerweile sogenannte NFLs, also Nachrichten für Luftfahrer, die beschreiben. Kann man zum Beispiel, könnt ihr euch mal angucken, die Plattform DPool, digitale Plattform für unbemannte Luftfahrt. Da kann man die Adresse eingeben und dann sieht man direkt, darf man da fliegen oder nicht und warum nicht. Und dann reicht es manchmal, einen Tower anzurufen und sagen, ey, pass mal auf, ich bin in dem und dem Bereich aktiv oder will da fliegen. Dann sagen die, okay, aber in dem Bereich nur 50 Meter max. Und melde dich an, melde dich ab. Es geht sogar so weit, dass bei militärischen Sperrzonen wie Rammstein in eine Military Police zu dir kommt, bis du fertig bist. Die lehnen das also nicht grundlegend ab, weil sie wissen auch, oftmals, muss man auch dazu sagen, Hundebesitzer, Diensthundeführer, die unterstützen einen sogar. Dann, ich hatte das schon so weit gehabt, dass ich bei einer Sperrzone militärisch eine Military Police bei mir hatte. Das war jetzt in der Nähe von Spangdahlem, die gesichert haben, während die andere Military Police den ganzen Flugplatz drumherum abgefahren ist und mit nach dem Hund geguckt hat. So weit ging das schon. Also, ihr merkt, da ist auch eine Solidarität irgendwo da, weil es geht halt um ein Tier und jeder kann da irgendwo oder viele können da mitfühlen. Aber das einfach mal zum Rechtlichen. Die Führerschein, die ich eben genannt habe, plus einmal checken, ob man es darf und dann einfach offen kommunizieren und im Endeffekt dann gucken, darf man es ja oder darf man es eben nicht. Ja, und warum nicht? Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, gerade wenn man es selber durchführen will.
Sind wir gerade bei der offenen Kommunikation, auch wenn ihr irgendwas eben gerade Hund meldet, ist oftmals einfacher, wenn man einfach mal anruft, nachfragt, was man darf, was man machen kann. Da können auch einen oftmals ganz, ganz viele Kosten im Nachgang erspart bleiben, wenn man einfach ehrlich ist und einfach mal zu dem steht, was gerade halt einfach das Problem ist. Also ich habe selber das schon im näheren Bekanntenkreis gehabt, auch einen Einsatz von der Polizei, von dem wo die eine Autobahn sperren mussten wegen einem Hund, der auf die Autobahn gefahren ist. Der Polizist hatte gesagt, hätten sie uns einfach vorher Bescheid gegeben, wäre die ganze Sache viel günstiger abgelaufen,
Ja,
weil dann
ja.
hätten wir uns direkt an die Auffahrt gestellt, wenn der da in der Nähe unterwegs gewesen ist.
Haftpflichtversicherung, genau das gleiche Thema.
Ja.
Auch ein wichtiger Punkt. Am besten sofort, wenn der Hund weg ist, die Haftpflichtversicherung anrufen, melden. Ja, also man sollte ja eine, also zumindest mal so, der Hund muss ja versichert sein, ne? Dass der Hund im Endeffekt ja gerade abgängig ist, nennen wir es so. Und ist zu einem Verkehrsunfall kommen könnte oder halt eben zu sowas. Polizei melden, richtiges Beispiel, hatte ich auch schon ganz oft und auch nachträglich Diskussionen, wo dann Hunde, denen Gott sei Dank nichts passiert ist, muss man dazu sagen, aber mal so eine Autobahn gekreuzt haben und mal ein Verkehrsunfall passiert. Das ist kein schwerer damals, der ist einfach in die Leitplanke gefahren, gebremst in die Leitplanke gefahren. Habe ich mir auch noch daran erinnern an den Fall, aber. Ist natürlich ein Schaden, der entsteht und der muss reguliert werden. Und wie du sagst, umso früher die das wissen, desto besser ist das. Und dann werden auch keine Fragen nachher gestellt, wenn man alle Maßnahmen macht. Und vor allem am besten die Dokumentation immer abspeichern, was hat man getan und so weiter, weil dann hat man auch irgendwo nicht vorsätzliche, aber zumindest mal das ganze Thema dokumentiert. Also das haben
Was ein
wir auch ganz oft.
Gedächtnisprotokoll.
Genau, richtig. Haben wir auch gemacht. Also wir haben denen auch immer eine Genehmigung gegeben, also eine Genehmigung, so ein Schriftstück, dass wir mit der Drohne geflogen sind. Und teilweise, weiß ich aber bis heute nicht, ob das wirklich alles über die Versicherung war oder nicht, aber ich meine, teilweise haben die Leute das auch an die Versicherung abgegeben. Also die haben es uns bezahlt, wenn wir es gemacht haben, aber teilweise haben die auch gesagt, ist kein Problem, ich habe schon mit meinem Versicherungsmakler gesprochen, die übernehmen das.
Gerade nochmal das Thema, weil du ja vorher gesagt hattest, nicht jeder Polizist reagiert dann gleich so und sagt, ja, okay, wir geben das so weiter, sondern die tun das erstmal so ein bisschen ab. Als Information für euch, wenn ihr mal so einen Polizisten habt, der sowas abtut, sagt einfach, euer Hund rennt Richtung Bundesstraße. Dann sind die schneller, haben die schneller die Meldung durchgegeben, als ihr gucken könnt. Einfach mal so als ganz kleinen Tipp, weil ich habe das selber auch mal, ich habe da selber auch mal so eine Erfahrung gemacht. Jetzt nicht von mir selbst, sondern ist auch jemand der Hund weggelaufen und hat die Polizei informiert und die Polizei hat überhaupt nicht dergleichen getan. Dann habe ich dann auch gesagt, sag doch einfach, der rennt Richtung Autobahn. Da bin ich mal gespannt, wie schnell die da sind.
Ich hatte den Fall, deswegen habe ich das auch gesagt, das war auch dieser letzte mit dem kleinen
Ja.
Bäumchen. Es war sogar hier bei mir, wo ich herkomme. Und ich kenne die eigentlich, aber den habe ich nicht gekannt da in der Zentrale. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ey, ich wollte nur Bescheid sagen, Firma Copter Pro hier aus Kieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir fliegen jetzt da oben in einem anderen Ort. Jäger ist schon informiert. Falls sich da einer beschwert, dass da eine Drohne unterwegs ist, damit ihr wisst, dass wir das sind, die dann einen Hund suchen. Hunde suchen sind kein Thema für die Polizei. Das war die erste Aussage. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, okay, das verstehe ich hundertprozentig. Also, weil seine zweite Aussage war, wir suchen keine Hunde. Ich so, nein, das wollen wir auch gar nicht. Wir suchen ja auch den Hund. Wir wollten sie nur darüber informieren, weil wenn jetzt gleich die Oma Erna anruft und sagt, da steht eine Drohne neben meinem
Ein
Fenster, ja,
UFO.
oder genau, ja, und dann sollte im besten Fall, solltet ihr nicht kommen, dann sagt ihr, nee, die sind da einen Hund am Suchen, nur dass ihr da Bescheid wisst, ja. Also deswegen dieses Thema und versucht das einfach so klar wie möglich zu beschreiben, was ist das Problem und zur Not halt mal einen Joker nutzen und dann sagen, okay, ja, weil oftmals ist es ja so, das ist ja nicht mal gelogen. Also es sei mal dahingestellt, ob Bundesstraße oder Straße, reicht schon, wenn er sagt, der Hund kann auch in Richtung Straße gelaufen
Ja.
sein. Und dann ist das Thema eigentlich schon durch und dann kommen die auch. Und die werden auch ihre Priorität dementsprechend wählen, wenn nebendran ein Brand ist oder nebendran ein Einbruch ist oder sonstiges, dann werden die auch erstmal dahin fahren, bevor sie dann die Verkehrssicherung durchführen.
Dafür sind sie entsprechend ausgebildet, um
Genau.
Prioritäten zu setzen und wissen, wo man zuerst hinfährt. Davon gehe ich vollkommen aus. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, manchmal haben sie nicht. Nee, keine Lust, will ich nicht sagen, aber zumindest manchmal fehlt so das richtige Argument, um die Motivation zu steigern, wenn
Aber
was
da muss ich
so.
auch dazu sagen, der Fall, den wir da hatten, einer von wenigen.
Ja.
Die 95%, ganz großes Lob an die Polizei, die uns immer unterstützt haben, die uns immer geholfen haben, die immer ein offenes Ohr hatten und die teilweise auch sofort vor Ort kamen, sagen, wir kommen erstmal vor Ort, wir gucken uns das mal vor Ort an.
Ja.
Und die dann auch teilweise mit unterstützt haben, die Straßen abgefahren sind. Die haben das dann natürlich auch so argumentiert, wir müssen auch gucken, dass der nicht über die Straße rennt und so. Also echt, da habe ich mehr Positives erlebt als Negatives, aber trotzdem haben wir mal drüber gesprochen. Nicht, dass sich hier einer angegriffen fühlt.
Nee, 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 also da wollte ich auch niemanden angreifen.
Ne?
Dort spreche ich einfach nur aus viele Jahre Erfahrung. Und vor allen Dingen, es kommt immer wieder davor, und so höre ich das ganz oft auch immer mal wieder bei meinen Kunden, wenn einer sagt, ja, ich habe angerufen, einer hat mich abgewimmelt. Einfach, dass man auch mal
Ja.
so eine gewisse Erfahrung hat, wenn wirklich mal sowas ist, dass man einfach ein gutes, sachliches Gegenargument hat. Auch ich habe bis jetzt, muss wirklich sagen, toi, 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 ich habe einen guten Draht hier auch bei mir zur Polizei, genauso auch ringsum zu den Jägern, weil ich generell immer einen sehr freundlichen Kontakt pflege. Ich bin immer ein sehr guter Freund von Respekt. Ich respektiere den anderen seine Hobbys, dann respektiert er auch meine Hobbys und mein Leben mit meinem Hund. Ich habe da hier nirgendwo in irgendwelche Weise ja, Probleme. Deswegen auch immer, ja, wie es im Wald hineinschallt, so schallt's hinaus. Und deswegen ist, denke ich, auch eine gute Kommunikation sehr, sehr wichtig. Wenn ich mir nochmal so eine Drohne vorstelle, wenn du jetzt zur normalen Hundetrettung fliegst, ist es so eine kleine Drohne, sage ich jetzt mal, Durchmesser 50 Zentimeter, oder hast du da wirklich so Drohnen, die, weiß ich, 1 Meter, 2 Meter Durchmesser sind? Weil ich habe ja da bei euch die wildesten Sachen gesehen, was ihr da so
Ja,
habt.
also ich sag mal so, die meisten Drohnen, mit denen wir das Ganze machen, sind jetzt relativ neue Serien. Die sind, ich sag jetzt mal so 30 mal 30 Zentimeter, die schon sehr, sehr gut sind, auch wasserdicht teilweise. Wo jetzt Jungs im ASP-Monitoring unterwegs sind, ist die M30T, kann man mal googeln. Matrice 30T ist eine relativ große Drohne, so 50 mal 50 Zentimeter. Klapper, komplett wassergeschützt. Wir haben aber auch mittlerweile Modelle, die sehr, sehr groß sind, also die wirklich so auf 60 mal 60 gehen, aber die auch mit Kamera, Scheinwerfer und so weiter ausgestattet werden. Aber es ist nicht immer die große Drohne, die das Entscheidendste ist, sondern es ist A, der Pilot natürlich, wie er damit umgehen kann, weil die großen Drohnen natürlich auch sehr, sehr viele Knöpfe haben, sehr, sehr viele Funktionen und das nicht unbedingt schneller machen. Wenn man mit so einer kleinen Drohne unterwegs ist, vor allem wenn wir von vielen Standorten fliegen, ist es tatsächlich besser, wenn wir wirklich sagen, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken. Und dann sind wir deutlich schneller unterwegs und eigentlich von den Flugzeiten her geben die sich nicht mehr viel. Selbst die großen sind so bei 60 Minuten und die kleineren Modelle aber teilweise bei 54 oder 49 Minuten. Das heißt, wir kommen mit denen auch relativ gut voran. Und das ist ein entscheidender Punkt, warum wir eher die kleinen Modelle bevorzugen, weil unsere Ladekapazitäten in den Autos, das sind ja immer noch fahrende Batterien, sage ich jetzt mal. Wir haben zum Beispiel einen Sprinter, der hat einen 1500 Watt Wechselrichter, der zweite einen 2500 Watt und der dritte jetzt den 3000 Watt. Jetzt will ich auch nicht, weil das kostet ja auch alles ein Schweinegeld, die Dinger auszubauen und umzurüsten. Kommen wir zum Beispiel mit 1500 Watt, würden wir die großen Drohnen gar nicht so schnell geladen kriegen, weil einfach die Ladeleistung des Koffers zu groß ist. Und gerade bei kalten Temperaturen, wo die Akkus schneller leer sind, bei teilweise Flügen mit starkem Wind, wo die Akkus natürlich auch schneller leer sind, kommt man auch mit der Nachladekapazität nicht bei allen Autos hinterher. Das sollte einem auch bewusst sein, wenn man sich eine Drohne holt, dass man auch die entsprechende Nachlademöglichkeit haben will. Weil da scheitert es. Also wir haben mittlerweile, auch jetzt, wenn wir nachts unterwegs sind oder sowas, teilweise noch zusätzlich 3.500 Watt Powerbanks, das sind so große EcoFlow Delta Pro, ohne jetzt Werbung zu machen, haben wir mit dabei und die brauchen wir auch. Also 3,5 kW, um überhaupt die Akkus laden zu können. Das heißt, da würden wir mit den 1500 oder 2500 gar nicht vorankommen. Muss auch einem klar sein, weil, wenn wir wirklich durchgehend fliegen, das machen echt wenige, so viel fliegen, dann kommt man ganz schnell an Grenzen. Vor allem bei schlechtem Wetter, bei
Ja.
starkem Wind. Wir können ja mittlerweile mit den Drohnen bei Windgeschwindigkeiten bis zu ungefähr 45, 50 km/h fliegen. Das ist schon eine Menge, ne? Also, ich sag mal, ich bin auch schon mal geflogen damals mit Drohnen oder auch jetzt. Bis 60, 70 km/h ist halt über Herstellerangabe, aber da habe ich nicht so viel Angst, dass die Drohne vom Himmel fällt, als dass mich ein Baum erschlägt. Weil da kann es schon richtig windig werden, dann knicken ja die Bäume um, als dass seine Drohne runterfällt. Nur die Akkulaufzeit, die nimmt halt rapide ab.
Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe gar nicht mehr viel auf dem Zettel heute. Ich bin gerade so ein bisschen erschlagen von den ganzen Informationen, die du mir gegeben hast. Also ist mal für mich ein ganz anderer Podcast gewesen heute. Ja, möchtest du zum Schluss noch irgendetwas sagen?
Was soll ich da sagen im Prinzip? Also ich möchte auf jeden Fall sagen, es soll sich jetzt nicht alles so selbstverständlich anhören. Also ihr hört ja, 2017 habe ich mit dem Ganzen angefangen, das sind mittlerweile auch 8 Jahre, ne? Habe schon vorher auch Drohnenerfahrung gehabt, also klar kleinere Drohnen geflogen, aber es geht jetzt so in die professionellere Richtung. Die Erfahrungen, die ich hier mitgebe, sind reine Erfahrungen aus der Praxis. Das zu standardisieren ist unmöglich. Ich kann in Procedure machen, sage ich jetzt mal, wie man da vorgeht, ist aber keine Erfolgsgarantie. Es gehört auch echt, echt viel Glück dazu, muss man sagen. Man kann natürlich durch professionelle Einsätze, professionelles Equipment, professionelle Abläufe deutlich schneller zum Ziel kommen oder überhaupt das Ziel erreichen. Wo andere, vielleicht auch ein Beispiel, das kann ich noch zum Schluss sagen, wir hatten, ohne jetzt irgendjemand schlecht machen zu wollen, aber wir hatten ziemlich viele Hundesuchen, die durchgeführt wurden, auch Personensuchen, wo Leute geflogen sind. Dann haben die gesagt, irgendwas passt uns da nicht. Wir rufen uns, also die haben uns dann angerufen, wir sind geflogen und wir haben Hunde, Personen und so weiter gefunden. Also das ist echt viel Erfahrung, die ihr haben müsst, sehr viel Know-how und vor allem ist die Flächenleistung entscheidend. Also ich kann mal ein Beispiel jetzt ins Wildmonitoring machen. Es gibt Leute, die sagen, sie haben auch noch meine YouTube-Videos geschrieben, 600 Hektar maximal an einem Tag geplant. Ja, ist richtig. Geplant schafft man auch nicht mehr. Wenn man da händisch fliegt und seine Flugrouten genau im Blick hat, sind bis zu 2000 Hektar möglich. Das ist der Unterschied. Und das ist halt auch der Unterschied, egal ob bei der Hundesuche, im Wildmonitoring und so weiter. Wir rechnen mittlerweile je nach Wind, je nach Gegebenheiten und so weiter, zwischen 1000 und 2000 Hektar, die ein Pilot schafft. Mit Freiflächen und Wald. Und das ist schon eine Menge und das ist auch ein entscheidender Punkt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, es sind Erfahrungswerte, Expertise aus jahrelanger Suche. Es gibt Procedures, die man einhalten kann, also Abläufe, die man einhalten kann, um zum Ziel zu kommen. Aber wie gesagt, es gehört auch teilweise echt Glück dazu. Und ich kann jeden nur ermutigen, der eine Wärmebilddrohne hat. Ich habe auch ganz viele im Kundenstamm, ganz viele Freunde, die mittlerweile bei Hundesuchen unterstützen. Und das ist eine geile Geschichte, weil jeder Hund hat es verdient, gesucht zu werden. Ich denke, das ist ein guter Abschluss für den Podcast.
Dankeschön, Alex, für deine tollen Worte, für deine tolle Aufklärung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser Podcast richtig groß die Runde macht. Deswegen teilt den Kanal von mir, lasst einen Daumen da, auch einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt an mich oder an den Alex von Copter Pro. Geht auch mal bei ihm auf der Seite, abonniert den Kanal, dass ihr gerade über solche Themen immer wieder informiert werdet. Ich wünsche euch viel Spaß hier mit dem Podcast. Also, ach, ich bin noch total geflasht. Ich bin, ja, mega Alex. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich
Gerne.
glaube, ihr werdet den Alex nicht das letzte Mal bei mir gesehen haben. Ich werde sicher sein, dass es noch ein paar Fragen kommen von mir. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, ich bin ja viel unterwegs, dass ich einfach mal da vorbeifahre und mir einfach mal ein paar Sachen live in dem Video zeigen lasse und dass wir da nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Ich bedanke mich bei dir und allen einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Bis dann, bye bye.